herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Pixel Gulasch gemeinsam mit Basti aka The Bock Music.
Und natürlich zusammen mit dem Ramon aka Let's Ray TV.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer es gerade bei euch ist.
Hier auf Spotify, Deezer, Apple Music, Apple Podcasts, Amazon Music, inklusive Audible oder in Videoform, in Farbe auf seinem Kanal.
So sieht's aus. Basti, ich hätte es wieder vergessen.
Nicht seinem, also mit seinem gleich Ramon.
Ja, das bin
gleich
ich.
Let's Ray TV.
Das bin ich. Ja,
ja, herzlich willkommen.
Hallo. Wie schon in der letzten Folge, falls ihr euch dran erinnern könnt, es ist ja schon 2 Wochen her, da hatten wir ja gesagt, oh, die nächste Folge, weil ich ja dann nach Hause fahre und quasi Urlaub habe, machen wir schon 2-3 Tage später. Das ist jetzt so. Es ist jetzt 2-3 Tage später.
Oder ist es schon 4 Tage später, weil es ja schon nach 0 Uhr ist?
Das kann auch sein. Aber das letzte Mal war es auch nach 0 Uhr. Also. Ja. Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht viel später als die letzte Folge. Aber wie schon in der letzten Folge angekündigt, werden wir heute über das Thema sprechen, wie real dürfen Videospiele in unseren Augen denn überhaupt werden? Ist das cool? Ist das uncool? Ja, und darum geht's heute. Das heißt, wir werden jetzt gar nicht großartig noch über andere Games oder so sprechen, sondern quasi direkt mit dem Hauptthema einsteigen. Aber vorher haben wir noch eine kleine philosophische Frage, die ihr gerne dann auch mal beantworten könnt. Und zwar haben wir uns nämlich gefragt, weil aktuell ist es bei uns beiden so, dass wir so ein bisschen zeitlich am Struggeln sind. Wir haben also beide nicht so viel Zeit, wir haben beide sehr viel zu tun. Und man quetscht so die Sachen wie den Podcast jetzt so ein bisschen zwischen rein, wo es denn eben gerade geht. Und da haben wir uns gerade gefragt, wenn wir uns jetzt quasi, also geteiltes Leid ist halbes Leid, uns geht's ja gerade ähnlich, also ist es ja quasi
also
macht so.
Mein Satz bevor dem Podcast war halt einfach, es macht es ja irgendwie etwas, ein Stück weit erträglicher, wenn man weiß, der, jetzt in dem Fall der Podcast-Partner, der Podcast-Buddy hat eigentlich ist genauso hart am Struggeln.
Ja. Und das ist ja quasi, ist es dann Schadenfreude, wenn es einem selber auch so geht, wie dem anderen, beziehungsweise dem anderen so geht wie einem selbst? Und da habe ich jetzt so, als um das auf die Vergleichsebene
zu ziehen.
Wollte ich
jetzt gerade sagen, genau.
Wenn ich mir jetzt meinen Zeigefinger abschneiden würde oder abgeschnitten hätte und Basti und auch.
Und im selben Moment, wo der Ramon sich den Zeigefinger abschneidet, fällt er bei mir auch einfach ab.
Ja. Wenn ich mich jetzt über Basti lustig mache, dass ihm Zeigefinger fehlt, ist das dann Schadenfreude oder ist das legitim?
Also ist es legitim, wenn der Ramon sich über mich lustig macht, dass mir ein Zeigefinger fehlt, wenn ihm selbst doch gerade auch einer abgefallen ist, ja, oder er sich selber den gerade abgeschnitten hat?
Ja.
Das Who knows?
Das ist, ja, das ist jetzt die Frage. So. Denkt mal drüber nach. Probiert's doch mal aus am Selbstversuch. Schneidet euch und euren Liebsten die Zeigefinger ab. Nein, Quatsch, das macht ihr natürlich nicht. Das wollen wir hier nicht.
Alle in diesem Podcast erwähnten Stunts bitte nicht zu Hause selber nachmachen.
Es sei denn, ihr seid echte Assassin's Creed Assassins und dann müsst ihr euch den Finger abschneiden, weil nur so kommt die Klinge auch dahin, wo sie hin soll.
Das weiß sogar ich noch und ich habe Assassin's Creed jetzt nicht totgesuchtet.
Ich auch nicht. Ich habe nur Valhalla gespielt. Hast du sonst eine Assassin's Creed gespielt?
Ich habe Teil 1 gespielt.
Damals.
Auch relativ, ja, damals auf der PS3.
3? Ja.
Ja, 2 war es noch nicht.
Stimmt.
Das war schon auf der 3.
Mhm. Das war sehr faszinierend damals. Das sah sehr krass aus.
Ja, das war mal was ganz Neues.
Ja.
Den zweiten Teil habe ich dann nur noch angespielt. Also ich habe den ersten noch nicht durchgespielt, aber den zweiten habe ich trotzdem angespielt. Aber sehr schnell an die Seite gepackt und seitdem auch keins mehr angerührt.
Ist denn hier dieses neue Assassin's Creed Mirage, heißt es, glaube ich, wäre das was für dich? Das soll nämlich so back to the basics gehen, so wie Teil 1, Teil 2.
Ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts darüber gesehen oder gehört.
Ja. Also ich habe ja Assassin's Creed Valhalla gespielt und das ist ja so eine Open World im Wikinger-Style. Eigentlich voll mein Ding. Ich mag ja die nordische Mythologie. War aber scheiße, es war das Spiel jetzt nicht, aber es war nicht gut. Sag mal so, es war ein großes Bug-Festival. Es sah
zwar
gut
meinst aus, du jetzt?
Ja. Aber es war halt echt stinkend langweilig. So, die Story war lame. Der Einschub, was von Assassin's Creed, also diese ganze Geschichte hinter den Assassinen und so, wurde meines Erachtens nach nicht gut, gerade für Neueinsteiger, so wie sie es angepriesen haben, verpackt. Aber, und vom Gameplay her war es auch langweilig. Aber trotzdem habe ich 140 Stunden rein investiert für die Platin. Aber.
Aber, wie viele Abers?
Ist mir gerade immer nur bei jedem Aber neu eingefallen. Das neue Assassin's Creed Mirage soll ja so wie das allererste Assassin's Creed sein, was ich nie gespielt habe. Aber, es ist halt so back to the basic und deswegen vielleicht cool.
Aber was sagen die Entwickler, also was ist für die Entwickler back to the basics?
Also sie machen keine Open World mehr, sondern es sind eher so schlauchige oder Open Schlauch-Dinger mit Fokus halt aufs Gameplay und Story. Also es ist eher Story-getrieben als Erkunden und offene Welt und Sidequests und so, sondern halt mehr Story-getrieben. So, ich denke so ein bisschen mehr Richtung God of War vielleicht. So.
Wär vielleicht mal wieder was Frisches in dieser Serie.
Ja.
Auch wenn sich das irgendwie total merkwürdig anhört zu sagen, es ist frisch, wenn einem doch was weggenommen wird eigentlich, ne? Weil Open World ist ja viel größer als ein schlauchiges Level, logischerweise.
Es ist jetzt, guck mal, direkt die nächste philosophische Frage. Wird einem da was weggenommen, wenn man eine Open World streicht? Empfindest du das so?
Ich nicht.
Aber
nö.
Gutes Beispiel, Horizon Zero Dawn. Hast du ja gespielt und sehr lieb gewonnen. So, findest du Horizon Zero Dawn hätte nicht auch funktioniert ohne Open World?
Ja, wie gesagt, also mir nimmt man nicht unbedingt was weg, wenn man mir die Open World streicht.
Ja.
Also ich denke schon, dass das funktioniert hätte. Natürlich ist es für den Entwicklern eine viel größere Herausforderung, eine Open World mit Inhalt zu füllen, als schlauchige Level.
Aber das ist ja gerade auch der Grund, warum Open World Spiele oftmals langweilig sind, weil sie es eben nicht schaffen, weil es zu repetitiv ist.
Genau, und das ist halt auch der Grund, warum solche Spiele wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach nur mal Control als Beispiel.
Ja.
Habe ich ja auch im Stream gespielt. Ich fand das eigentlich auch gut, aber hatte dann irgendwann, das war noch zu einer Zeit, wo ich dann sehr sprunghaft war mit den Spielen, die ich gespielt habe. Mhm. Aus heutiger Sicht gesehen würde ich es vielleicht einfach weiterspielen. Einfach aus Prinzip. Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist der Grund, warum solche Spiele wie Control halt einfach so brachial sind.
Mhm.
Die feuern dir den Inhalt um die Ohren ohne Ende. Und das ist eigentlich gut.
Ja, obwohl man gerade, wenn du jetzt Control als Beispiel nimmst, ist, also, ja, es ist an sich schon eine Open World, aber eigentlich ist es eher ein Metroidvania. Weil wenn du dich zurückerinnerst, du musst ja Fähigkeiten freischalten, um an gewissen Stellen weiter voranzukommen. Also es ist eigentlich eher ein Metroidvania als ein Open World Game, würde ich fast sagen.
Aber es ist auch ein storygetriebenes Game, was sich tatsächlich, was sich sehr schlauchig anfühlt. Also es ist halt nicht Open World. Ich würde nicht sagen, dass es Open World
ja,
ist.
Ja, ich denke, Metroidvania ist da näher dran, ja. Aber Control ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Also ich finde, da war's nie, du hattest da nie den Moment, wo du gedacht hast, so, oh, jetzt noch mal das. Oh, recycled so. Weil es irgendwie dann doch wieder abwechslungsreich war.
Ja.
Ich bin ja
ist jetzt vielleicht auch nicht das perfekte Beispiel, ne, um das als Vergleich zu bringen, aber
ja, doch, an
das
sich
fiel mir gerade ein.
Weil ich finde, es ist, man kann es trotzdem, ich meine, Metroidvanias kannst du generell ja auch so ein bisschen als Open World betrachten, nur dass die eben diese künstlichen Barrieren haben im Sinne von, du brauchst Fähigkeiten, um weiterzukommen, und Open Worlds im herkömmlichen Sinne setzen dir halt maximal Barrieren in Form von zu krassen Gegnern, also Gegner, die zu stark sind, mit denen du dich jetzt noch nicht anlegen solltest. Aber ansonsten kannst du von Anfang an in der Open World überall hin. So. Und da hast du halt bei Control hattest du so ein bisschen die Barrieren. Aber wenn man dann mal ehrlich ist zu sich selbst, wenn ich eine Open World habe und rund um mich rum sind Level 80 Gegner, ich bin aber Level 5, dann gehe ich ja nicht in die Level 80 Gebiete. Also hast du da theoretisch auch wieder künstliche Barrieren, die du dann nicht übertrittst. Auch wenn du es könntest. So. Aber.
Ja, gut.
Ja, aber ich bin eh nicht so ein großer Open-World-Fan. Also ich freue mich eigentlich, wenn Spiele wieder ein bisschen mehr zu The Last of Us und so zurückkehren. Weil wie viele Spiele gibt's denn, die so wie The Last of Us aufgebaut sind? Neue Spiele, so fast gar nicht mehr irgendwie gefühlt.
Würdest du denn ein The Last of Us als Open-World bezeichnen?
Open-World-Spiel? Nee, das meine ich ja. Das ist ja so ein schlauchiges, storygetriebenes Game. Und ich finde, das sind halt einfach, gibt's nicht mehr so viele. Weil wenn du mal, so AAA-Titel sind halt irgendwie, entweder sind sie Open World Oder sie sind halt irgendwas ganz anderes vom Genre her. Aber so schöne Action-Adventure mit Schlauchleveln wie The Last of Us? Fällt mir jetzt God of War ein, aber ansonsten.
Wobei man natürlich aber trotzdem sagen muss, dass es auch Entwicklerstudios gibt, die es wirklich hinkriegen, brauchbare Open Worlds zu erschaffen.
Ja.
Man nehme einfach nur mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es gespielt hast, GTA 5. Das ist eine unglaublich umfangreiche Open World. Und da rede ich jetzt nur vom Singleplayer. Von RP rede ich gar nicht, weil RP ist so ein Ding, da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, interessiert mich auch nicht.
Ja, das ist aber auch was, was die Leute ja selber, es wäre theoretisch wie Modding, was die da gemacht haben mit Roleplay.
Genau, genau.
Ja. Ja klar, also GTA 5 war natürlich seinerzeit voraus und GTA 6 wird bestimmt, also ich bin kein Fan vom Setting bei GTA, also dieses Gangster-Zeug und so, das ist alles auf den Straßen von Amerika, von den USA, das ist nicht so mein Ding, also gefällt mir ehrlich gesagt nicht so, ich finde es ein bisschen langweilig, aber GTA 6, wenn das irgendwann mal rauskommen sollte in den nächsten Jahren, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch angucken, also das wird bestimmt brachial.
Cool ist halt der Umfang.
Ja, eben.
Es geht gar nicht, also für mich ging es da gar nicht so sehr um das Setting, sondern einfach, was du alles machen kannst in dieser Stadt.
Ja. Ja, ich meine, das war ja schon damals krass hier bei GTA 3, ging es ja los. Ich habe dann bei GTA Vice City, war so das erste, was ich dann gespielt hatte. Ja, da bist du halt rumgefahren mit dem Auto, hast alle Leute überfahren und weggeballert und Panzer auf die geworfen mit den Cheatcodes, die es damals gab und so. Aber Missionen habe ich dann nie gemacht. Also, ich habe halt immer nur Scheiße gebaut die ganze Zeit. So, ja, keine Ahnung, ob ich das heute anders machen würde. Ich
habe tatsächlich bei GTA 5 die Story komplett durchgespielt.
Ja?
Auch noch, bevor ich überhaupt online angefangen habe zu spielen.
Und, war die Story gut?
Die Story ist unglaublich gut.
Ja?
Ja, okay. Weil du die switcht ja immer zwischen drei Charakteren. Du hast ja drei Hauptprotagonisten.
Mhm.
Und die sind alle in ihrer Form so unterschiedlich. Und das sorgt tatsächlich, wenn du dich da so wirklich rein vertiefst, sorgt diese Story auch unter anderem für den einen oder anderen Lacher. Also das ist halt richtig cool.
Okay.
Muss man eigentlich gespielt haben. Wenn du jetzt online, wenn du nur online kennst, nur GTA Online kennst oder RP oder was, ich würde mir trotzdem die Story mal antun einfach.
Mhm. Ja, ja. Ja, ich denke, das wird nicht mehr passieren, dass ich GTA 5 nochmal spiele, aber GTA 6 bin ich auf jeden Fall mal auf jeden Fall damit dabei. Und ich meine, dann können wir sowieso, wenn dann GTA 6 online kommt, dann können wir sowieso unser Bubble-Imperium dann auf dem Server aufmachen. So, und dann sind wir nämlich die Mafia-Bosse und alle anderen sind die Schäfchen und wir ballern alles weg.
Bis dahin ist die Bubble so groß,
da
wird ein richtig geiler Server draus.
Ja,
aber
das nächste Game of Fame wird in GTA 6 stattfinden. Ey, ohne Scheiß, könnte ich mir gut vorstellen. Da kannst du bestimmt so viel Zeug machen, dass einfach Fee sich hier, keine Ahnung, zu seinem 40. Geburtstag, wenn es dann soweit ist, bis dahin, dann muss er einfach nur sich anmelden und dann muss er zu den einzelnen Bubble-Bossen laufen und die sind dann halt in ganz GTA 6 online verteilt.
Allerdings ist da immer noch die Frage, inwiefern die so Modding zulassen, dann beim 6. Teil, ne? Weil ich erinnere mich, da gab es schon den einen oder anderen Skandal bezüglich GTA 5, wenn es um RP ging, tatsächlich. Also die sind da so ein bisschen, die lassen sich da nicht so hart in die Karten gucken, Rockstar.
Ja gut, aber ich sag mal so, ich glaube GTA 6 wird einem so viele Möglichkeiten bieten, dass man vielleicht Modding gar nicht mehr braucht, weil halt einfach alles so groß und so nah an der Realität sein wird, dass es zu krass ist, was eigentlich auch eine gute Brücke ist zu dem eigentlichen Thema.
Ist das jetzt wirklich eine gute Brücke, ja.
Witzig, dass wir jetzt auf GTA 6 gekommen sind. weil unser Hauptthema heute ist ja, wie real dürfen Videospiele werden? Und GTA 6 ist da, glaube ich, wird einer von den Kandidaten sein, wo man sich dann fragen wird, so, okay, krass, das ist einfach wie eine zweite Realität. Also so ein bisschen Ready Player One. Könnte ich mir vorstellen, dass GTA 6 da so das eins der ersten Games sein wird, wo man vielleicht diese Immersion fühlt, tatsächlich in einer zweiten Realität zu leben.
Gut, also ich will jetzt noch nicht zu weit denken, weil ich denke, solche 360-Grad-Laufbänder wird es bis dahin noch nicht geben.
Nee, also ich meine, das natürlich nicht. Also VR ist natürlich nochmal ein ganz neuer und anderer Aspekt. Ich habe jetzt eher gemeint von den Möglichkeiten, die du da hast. Mhm. Dass es halt wirklich so Ich könnte mir gut vorstellen, dass du in GTA 6 halt einfach einen Alltag leben kannst. So, zur Arbeit gehen, essen, schlafen, Freunde treffen. Also einfach quasi alles, was du im echten Leben tust, einfach das auch dort tun kannst, wenn du das möchtest.
Du hast dein Avatar und du wirst halt viel machen können. Ja, durchaus.
Ja. Ist vielleicht ganz gut. Wir können ja mal, also Hauptthema, wie real dürfen Videospiele werden? Da haben wir ja mehrere Aspekte. Du hast gerade schon VR angesprochen, also Immersion im Sinne von ich bin in dieser virtuellen Spielwelt drin und zwar mit meinem ganzen Sinn und zwar mit allem, mit VR-Technik. Dann zweitens die Möglichkeiten, die du in einem Spiel hast, wie in GTA 6 zum Beispiel, wo du dann halt wirklich vielleicht zum echten Leben keine großen Unterschiede mehr haben kannst. Und als dritter Aspekt natürlich die Grafik. Und das ist eigentlich auch der Grund gewesen, warum wir das Thema überhaupt besprechen wollten, weil ja jetzt vor kurzem ein Trailer rausgekommen ist zu dem Spiel Unrecorded von dem Publisher, lass mich nochmal gucken, Drama. Und zwar, ich werde den Trailer jetzt an der Stelle auch einmal einblenden, falls ihr das nicht kennen solltet. Und ja, es ist tatsächlich ein Gameplay-Trailer. Es ist keine echte Aufnahme, sondern ein Trailer, weil es halt wirklich kaum von der Realität zu unterscheiden ist, weil das einfach so unfassbar krass realistisch aussieht, der Trailer.
An der Stelle jetzt vielleicht mal ein bisschen, um noch mal ein bisschen tiefer in die Technik zu gehen. Also das Spiel wird auf der Unreal Engine 5 basieren. Und ich meine, ich bin jetzt kein Obernerd, was die Engines angeht, aber was man so hört, sagt einem schon, dass mit der Unreal 5 Engine, dass sie damit jetzt in eine Richtung gehen, wo du wirklich halt auch Fotorealismus umsetzen kannst.
Und zwar echter Fotorealismus. Grafik. Nicht so wie früher, wo sie gesagt haben, hier, keine Ahnung, Doom aus dem Jahr 1996 ist fotorealistisch, sondern wirklich fotorealistisch. Und das ist halt schon wirklich sehr, 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 sehr krass. Ich meine, man hat es damals vielleicht kannst du dich erinnern an diesen Technical Showcase zur Unreal Engine 5? Beziehungsweise da war Matrix, wurde da vorgestellt. Erinnerst du dich? Und das war schon krass, wo dann Keanu Reeves da läuft und sagt, how do we know what is real? Und dann war er einfach ein animierter Charakter und nicht der echte. Und das ist schon, das war schon sehr beeindruckend. Und das hat sich jetzt, finde ich, nochmal eben weiterentwickelt. Du siehst es jetzt an Unrecorded, aber du hast es, finde ich, auch schon an anderen Spielen gesehen, wie krass es ist. Hellblade 2 zum Beispiel. Auch da habe ich, den Trailer hast du mal gesehen, meine ich. Also da hatten wir vor kurzem erst mal drüber gesprochen.
Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den Podcast angeschaut habe, wo der Trailer eingeblendet war, weil ich will mich da auch nicht spoilern lassen, weil ich kenne ja den ersten Teil nicht mal. Den würde ich schon ganz gern noch spielen und dann auch den zweiten Teil irgendwann.
Ja. Aber da ist es zum Beispiel auch so, das ist unfassbar. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz krass. Dann kommt natürlich auch noch jetzt hier in Zukunft der Faktor mit KI dazu, die auch, sag ich mal, super viel Renderarbeiten und so weiter übernehmen können. Also wir sind jetzt aktuell gerade auf einem Kurs, wo, denke ich, ja, so realistische Grafik wie jetzt in dem Trailer von Unrecorded, den wir gerade haben oder den ihr gerade gesehen habt, dass das normal werden wird. Also dass das einfach der Standard werden könnte im AAA-Bereich. Und ja, das ist halt schon crazy. Wenn ich mir vorstelle, Horizon Teil 3, der ja auch schon quasi bestätigt wurde, dass es den geben wird, also nach Forbidden West, wird auch in der Unreal Engine 5 womöglich sein. Und dann halt so eine, stell mal vor, eine Aloy, fotorealistisch. Hättest du da Bock drauf?
Ich hätte an sich schon Bock drauf. Ich sehe allerdings ein riesengroßes Problem. Das ist jetzt, eigentlich wollte ich das jetzt noch gar nicht ansprechen, aber einfach die Frage, was wäre, wenn die Optik der Spiele oder die Spielgrafik irgendwann so fotorealistisch ist, jetzt auch gerade vielleicht mal bezogen auf eine VR-Brille, dass du die Realität von der wirklichen Welt gar nicht mal unterscheiden kannst.
Dass es halt quasi gleich ist. So.
Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was das mit was das in den Köpfen auslöst, eines jeden einzelnen Menschen. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Auch jetzt vielleicht mal bezogen, es ist, da kann es halt auch noch den gewissen Unterschied machen, spielst du gerade einen Ego-Shooter oder spielst du halt einfach einen
Ein
Fantasy-Story-basiertes Game, was halt nicht sonderlich brutal ist. Reden wir einfach mal nur von der Brutalität der Spiele.
Vielleicht nicht nur die Brutalität kann vielleicht da sein, aber einfach vielleicht der Bezug, dass es nicht in der echten Welt vorkommt. Also wenn du, gegen Orks kämpfst, weißt du, auch wenn die realistisch aussehen, die gibt es nicht. Aber wenn du jetzt echte Menschen, sag ich mal, vor dir hast, hier in Unrecorded sind die Gegner, die man abschießt, ja geblurrt im Gesicht. Der Entwickler selber hat es damit verargumentiert, dass er eben damit den Realismus einfach ein bisschen näher bringen wollte, weil das ja quasi wie Action-Cams sind von der Polizei, die Aufnahmen bei Unrecorded, also auch das Gameplay. Und da sind die Sachen ja auch geblurrt. So, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches erzähle.
Okay, dann verstehe ich den Trailer jetzt auch. Also ich dachte, das wäre jetzt, denn das im Zuge des Trailers diese Gesichter nur im Trailer geblurrt sind.
Nee, das ist dann auch im Spiel so.
Ah, okay. Ja,
also das ist quasi ein Stilmittel, wenn man es so nennen möchte, dass die Gesichter geblurrt sind. Unter anderem auch ein Grund wegen der Immersion, weil natürlich gerade in Gesichtern man das eher sehen kann, dass es vielleicht nicht realistisch ist, weil gerade Gesichter und Haare und so sind ja am schwersten umzusetzen. Und wenn du die nicht siehst, weil sie geblurrt sind, dann ist natürlich direkt nochmal ein Stückchen realer. Und es fühlt sich realer an, weil Polizeiaufnahmen von Bodycams auch so aussehen würden, wenn sie veröffentlicht werden, auf irgendeine Art und Weise, mit geblurrten Gesichtern.
Ja, aber ich rede jetzt tatsächlich von dem Fakt, was es in den Köpfen der Menschen auslöst, die solche Spiele spielen. Und jetzt mal vielleicht sogar mit einer VR-Brille, wenn du jetzt wirklich da vermeintliche Menschen in einem Game abschießt, also tötest, umbringst, die dann auch noch Gesichter haben.
Ja, ich meine, da kann man direkt wieder so ein bisschen die Brücke schlagen. Einmal VR, hast du ja jetzt zum Beispiel auch Horizon Call of the Mountain, selber habe ich es nicht gespielt, ich habe auch ein, zwei Mal in meinem Leben bisher nur eine VR-Brille aufgehabt, aber Call of the Mountain ist schon wirklich sehr, sehr krass, was die Grafik angeht. Also da hast du schon mal einen gewissen Grad an Realismus. Auf der anderen Seite hast du sowas wie The Last of Us Part 2, wo die Menschen ja auch wirklich Menschen sind, wo Charaktere dahinter stecken. Wenn du einen Mensch tötest in The Last of Us Part 2, dann sind die anderen, deine anderen Gegner, sagen dann, fuck, sie haben Gary getötet. So, das ist dann einfach nicht nur ein NPC, sondern das war fucking Gary, den du da gerade getötet hast. Und das jetzt kombiniert in VR mit deinen eigenen Händen quasi in der virtuellen Welt, ja, das ist krass. Das ist krass. Also psychologisch beleuchten können wir das jetzt natürlich hier an der Stelle nicht. Aber ich für meinen Teil, wenn ich jetzt mich in diese Situation reinversetze, wenn ich das mache, ich denke, ich könnte das auf jeden Fall trennen, dass es eben nicht echt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, weil The Last of Us Part 2 für mich schon teilweise unangenehm war, so von den Möglichkeiten, die man da hatte oder die Dinge, die man dort tun musste, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann sagen würde, bei solchen Spielen, The Last of Us VR in realistisch, dass ich so ein Spiel da nicht mehr spielen kann, weil es mir zu krass ist. Weil ich dann einfach sage, so hey, ich kann es zwar trennen von der Realität, aber es macht mir keine Freude mehr, weil es mir einfach zu heftig ist, so. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das passiert.
Und da wollte ich halt auch, an genau dem Punkt wollte ich halt eigentlich anknüpfen mit meiner Aussage, ne? Was, wenn ich ist schwierig, das zu erklären, aber ich meine, die Psyche eines jeden einzelnen Menschen agiert ja total unterschiedlich.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt Menschen, die vielleicht wo die Psyche halt, also die halt sehr empfindlich und empfänglich für solche Dinge reagieren, dass das halt was mit deren Psyche macht.
Auf jeden Fall.
Ich bin, weiß Gott, kein Psychologe und ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich grundsätzlich sehe ich dieses Faktum als sehr, sehr kompliziert und schwierig an.
Ja, es ist halt die Frage, wie willst du Menschen, sag ich mal, da davor schützen, dass sie da nicht in was reinrutschen, das sie vielleicht gar nicht wollen, weil sie es unbeabsichtigt machen. Weil jetzt mal Thema Traumata, ja. Ich habe damals als Kind natürlich, ist man für andere Dinge empfänglich als Erwachsener, aber bei mir war es damals so, ich habe zum Beispiel mit 5 Jahren oder so habe ich Titanic gesehen, den Film Titanic, ja, den alle so schnulzig finden. Der hat bei mir, ich möchte es jetzt nicht Trauma nennen, weil das natürlich schon eine sehr extreme Form ist, aber der Film hat dafür gesorgt, dass ich Schiffe plötzlich mit einem anderen, aus einer anderen Perspektive betrachtet habe als davor. Davor waren Schiffe für mich halt, oh cool, auf dem Wasser. Und dann waren das für mich Tötungsmaschinen. Also ich hatte danach panische Angst, nicht nur vor Schiffen, sondern vor Wasser. Und diese Wasserphobie, die ich hatte, hat sich über viele, viele Jahre, also bis ich 18 war, hat sich das durchgezogen, dass ich mich nicht getraut habe, quasi mit Wasser in Berührung zu kommen. Dann auch noch, das habe ich dir auch mal erzählt, oder habe ich auch mal im Bubble-Discord erzählt, bin ich ja in einem Schwimmkurs hier, dann sag ich mal, hatte ich da auch eine kleine traumatische Erfahrung, wo ich dann mal, ich würde jetzt nicht sagen, fast ertrunken bin, aber halt theoretisch ich die Gefahr des Wassers wahrnehmen konnte.
Die Gefahr war da.
Die Gefahr war da, genau. Ja. Auch wenn es nicht akut war. Also ich habe kein Wasser geschluckt oder so. Aber trotzdem sind das Dinge, die dann passieren. Du hast davor, denkst du, oh cool, Wasser, Freibad, juhu. Und dann siehst du Titanic und plötzlich denkst du, boah, fuck, nee, Wasser, ganz, ganz schlimm, ganz gefährlich, Schiff, oh, auf keinen Fall. Und das ist halt was, du erlebst Dinge und plötzlich verändert sich sowas in dir. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei solchen fotorealistischen VR-Games, ich meine, da sind wir noch nicht, das wird wahrscheinlich noch mal ein Stückchen länger dauern, wir sind jetzt erstmal auf dem Flatscreen im fotorealistischen Bereich erstmal, obwohl das auch alles schon, dass das überhaupt schon existiert, krass ist. Ich denke auch, dass das sehr, sehr crazy ist. Und da ist ja die Frage, reicht eine Triggerwarnung? Reicht es, das ab 18 zu machen?
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Meiner Meinung nach reicht da keine Message, die am Anfang des Spiels eingeblendet wird.
Glaube ich auch nicht.
Attention, hier nicht, weiß ja gar was nicht alles drin steht, ne?
Ja.
Weil nicht viele Menschen lesen diese Nachricht überhaupt. Geschweige denn, dass sie überhaupt lange genug eingeblendet ist. Ne?
Das ist das eine. Aber auch selbst wenn sie es lesen, woher möchtest du das wissen, ob das, was dich erwartet, tatsächlich gut für dich ist? So. Also ich glaube, für mich persönlich, also ich, wenn ich persönlich das entscheiden könnte, im Blick auf, keine Ahnung, in 15 bis 20 Jahren, wenn das wirklich real ist, dass du VR-Fotorealismus hast, würde ich ganz klar dafür plädieren, Führerschein. Du brauchst einen VR-Gaming-Führerschein, du musst quasi einen psychologischen Test ablegen, der dich dazu befugt, dass du das machen kannst.
Ja.
Dass es dich nicht kaputt macht.
Und dass wenn du sowas kaufst, dann halt auch vorweisen kannst.
Genau.
Wobei da ist es dann natürlich auch ein Problem, darf sowas dann auch mal gebraucht verkauft werden? Ne? Also das ist, kann es dann auch wieder an die Leute geraten.
Ja, illegal und so, dann illegaler Spielehandel und so.
Ja.
Und dann holen sich's doch wieder die 13-Jährigen irgendwie und ja. Also ja, ich sehe da auf jeden Fall, ich sehe da auf jeden Fall auch eine Gefahr. Auch wenn das eine ist, die, sag ich mal, sehr weit in der Zukunft liegt. Weil Fotorealismus, VR, das ist schon noch ein Stückchen weg. Also ich glaube nicht, dass wir da in 5 Jahren sind.
Ich meine, es ist sehr, sehr, eigentlich ist es sehr lustig, dass wir jetzt über so ein Thema debattieren. Ich finde ja keine richtige Debatte, aber dass wir darüber sprechen halt einfach. Wenn wir doch eigentlich auch zwei, oder ich sag mal so, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wenn Videogames in der Vergangenheit in der Kritik standen, von wegen Killer-Games und das macht aus den Menschen irgendwie, hier und da Amok war mal wieder Amoklauf und da ist das und das Spiel für verantwortlich, habe ich das immer ganz klar verneint. Ne?
Ich denke, ich würde das auch trotzdem noch trennen. Also ich glaube nicht, wenn das jetzt eintreffen würde, dass wir VR-fotorealistisch haben, glaube ich trotzdem nicht, dass das jetzt Amokläufe fördern würde. Ich glaube aber, dass Menschen in ihrer Psyche einen Knacks bekommen könnten da davon. Ja, aber genau, das nicht dazu führt, dass es mehr Amokläufe gibt. Das kann ich mir, oder das glaube ich nicht. Das wurde ja auch widerlegt. Das sagen ja immer noch viele. So hier, oh, Ballerspiele sorgen dafür, dass die Kinder Amok laufen. Das wurde widerlegt wissenschaftlich. Das ist also ein Fakt, dass das nicht so ist. Das wurde halt früher breitgetreten. Ich glaube nicht, dass das dazu führen würde. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt viele Menschen ja, in gewisser Weise Traumata erleben, weil sie da Dinge sehen, die ja einen unschön im echten sind. Leben traumatisieren würde.
Ja, ja,
wenn,
ja.
Wenn du draußen bist, keine Ahnung, du bist gerade beim Bäcker und dann kommt jemand und der neben dir steht, der kriegt einen Kopfschuss, dann bist du traumatisiert in alle, also in mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit, je nachdem, also, wie du halt damit umgehen kannst.
So weit brauchst du ja gar nicht mal gehen. Stell dir nur mal vor, du bist beim Bäcker und einer kippt um und hat einen Herzinfarkt. Das ja, ist auch ein das, Erlebnis, was du ja, so schnell nicht vergisst.
Ja, auch das kann schon reichen, ja.
Ja.
Ja. Und deswegen, das ist halt, ja. Obwohl man da jetzt natürlich auch wieder sagen könnte, ja gut, aber bei Filmen haben wir Fotorealismus, weil Filme sind echte Schauspieler. Da sieht man teilweise auch ganz brutale Sachen. Was machst du damit jetzt mit dem Argument?
Es passiert auf der Leinwand oder im Fernseher.
Ja. Ja.
Klar, natürlich. Videospiele passieren auch auf dem Fernseher, aber da steckst du noch ein bisschen mehr drin. Da hast du Kontrolle.
Ja, richtig. Du interagierst mit der Welt. Ja. So. Du bist vielleicht sogar der, der den Abzug drückt.
Ja, genau.
Ja. Aber an sich ist das, finde ich, jetzt wieder ein ganz guter Vergleich zu, wenn wir jetzt mal weggehen von Zukunft, VR, Fotorealismus, hin zu, was kommt jetzt gerade mit Unrecorded und Unreal Engine 5 auf unsere Bildschirme zu Hause ohne VR-Technik. Fotorealistisch, weil das ist ja auch, also gerade der Trailer von Unrecorded stand krass in der Kritik. Also da gab es eine krasse Debatte im Internet, die gesagt haben, das ist zu brutal, beziehungsweise es gab sogar ganz viele Leute, das habe ich nämlich in den News letzte Woche noch gesehen, die behauptet haben, dass das kein Spiel sei, sondern dass das echte Aufnahmen sind. Also da waren Leute und haben gesagt, das ist gar kein Spiel, das ist echt.
Die Verwechslungsgefahr ist halt wirklich.
Ja,
das ist halt wirklich, das ist ein Fakt. Also, du glaubst, also du hast mir ja den Trailer auch gezeigt, ne? Mhm. Hier über Discord. Da war die Qualität natürlich ein bisschen schlechter, wo du dann an gewissen Stellen dann doch schon gesehen hast, ja, okay, ne?
Mhm.
Aber wenn
man sieht es auch an gewissen Stellen. Aber wenn man nicht weiß, dass es ein Trailer oder dass es ein Spiel ist, dann würde man ganz klar sagen, ja. Realistisch, also real.
Ich muss natürlich sagen, ich bin natürlich noch ein Gamer, der auf Full HD spielt. Wenn du jetzt so einen 8K-Fernseher hast und du hast zum Beispiel so einen 8K-Trailer, stell dir diesen Unrecorded-Trailer als 8K-Ausführung vor. Mhm. Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja. Ja. Aber worauf ich noch hinaus wollte bei dieser Debatte, wo die Menschen halt gesagt haben, das ist nicht real, da hat sich dann das Studio zu Wort gemeldet und die haben quasi als Beweis, ja, also die haben einen Beweis erbracht, dass es ein Spiel ist. Die haben quasi den Trailer ablaufen lassen, während sie die In-Game-Engine gezeigt haben. Also quasi alles, wo keine Texturen und so drauf sind und haben das gegenübergestellt, um zu zeigen, dass so wie gespielt wird, das 1:1 zum Trailer dazugehört. Also wenn er die Waffe nachlädt und das, da hat man dann auch gewisse Wiederholungen gesehen, dass er immer auf dieselbe Art und Weise die Waffe nachlädt und so weiter, ja. Obwohl sich das so real anfühlt. Aber er hat es quasi bewiesen, dass es ein Videospiel ist. Und da dachte ich auch, das ist so crazy, oder? Dass der Spieleentwickler ein Spiel gemacht hat, das so real ist, dass die Leute sagen, nein, das ist kein Videospiel. Und er dann beweisen muss, dass es ein Videospiel ist.
Er muss sich halt dafür, muss dafür rechtfertigen.
Das ist crazy. Mhm. Das ist absolut crazy. Viele haben auch gesagt so, hier, es ist zu brutal. Also diese Debatte war auch da, dass es zu brutal ist, weil es zu nah an der Realität ist. Und da zum Beispiel hat der Spieleentwickler sich auch dazu geäußert und hat gesagt, bitte schenkt, also ich versuche, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber inhaltsgemäß hat er gesagt, bitte schenkt uns das Vertrauen, dass wir, so wie in Filmen auch, Agentenstories gut erzählt werden können, dass auch uns das Vertrauen geschenkt wird, dass wir in einem Spiel die Story so erzählen können, dass es nicht einfach nur Menschen töten ist, sondern dass es eine gute Agentenstory ist. Ja, das ist die Frage, wie stehst du zu dieser Aussage? Ist es denn wirklich, kann man das mit einer guten Story rechtfertigen, in quasi real Menschen umzubringen in so einem Spiel?
Ich frage mich halt, warum veröffentlicht man dann einen allerersten Trailer und direkt geht's ins Geschehen und direkt gibt's aufs Maul, so richtig.
Ohne Scheiß, genau dasselbe waren auch meine Gedanken. Ich habe auch gedacht, er rechtfertigt das mit der Story, aber gesehen hat man davon nichts. Man hat am Ende einen kurzen Dialog gehört, Aber eigentlich ist er zu den Leuten hingegangen, hat die abgeballert.
So. Wenn es jetzt so ein Trailer gewesen wäre, like dieser Matrix-Trailer, den wir kennen, aus der Unreal Engine 5, wäre ich fein mit gewesen.
Ja. Ne?
Weil da hast du sehr viel Dialog, sehr viel Sequenz gehabt. Ne? Und
obwohl man sagen muss, es war eine Tech-Demo. Das war ja kein Trailer im herkömmlichen Sinn. Das war ja eine Tech-Demo.
Du kannst diese Tech-Demo aber auch spielen.
Ja, klar.
Ne?
Ja.
Also das muss man schon. Und ich meine, das waren so die ersten Releases aus der Unreal Engine 5.
Ne? Ja.
Sagt man eigentlich Unreal 5 Engine oder Unreal Engine 5?
Unreal Engine 5.
Ich weiß es gar nicht.
Unreal Engine 5 ist es.
Unreal Engine 5, ja.
Ja. Also ja, ich sehe das genauso. Ich finde auch, dass der Trailer ist halt komplett auf
Action.
Ist ein Gameplay-Trailer.
Ja.
Aber ich habe mich auch gefragt, so, ist das wirklich actual Gameplay? Oder weil man kann ja auch, sag ich mal, sagen, es ist actual Gameplay, dabei ist es ein rausgerenderter Trailer, so, also es ist,
ich sag mal so, halt
ein Render-Ding.
Es hätte ja schon gereicht, hätten sie vielleicht irgendeine kurze Sequenz, eine vorgerenderte Sequenz gehabt, die dir als Zuschauer zumindest zeigt, warum du in dieser Situation bist, in der du bist. Also wenn du das Gameplay dir anschaust, wie du da hingekommen bist.
Ja. Ich habe jetzt auch, sag ich mal, in dieser kleinen Vorabrecherche zu dem Studio, weil ich habe auch in Frage gestellt, ist das nicht vielleicht alles Fake? Ist das nicht vielleicht, also dieses Studio, weil Drama heißt das Studio, das ist ein Indie-Studio, das hat noch nie ein Spiel rausgebracht. Habe ich mir auch gedacht, so, wie kann das sein, dass das ein Studio ist, von dem niemand irgendwie jemals was gehört hat? Die haben eine eigene Website, man kann auf Steam das Spiel auch schon vorbestellen, also das ist schon, sieht alles legit aus, es wurde offiziell darüber berichtet, hier von GameStar und Co. Also es scheint schon legit zu sein, aber ich habe trotzdem eben, weil es so realistisch ist und ich glaube, das liegt halt daran, weil wir das einfach so in unserer jetzigen aktuellen Zeit noch nicht so kennen, dass es so realistisch sein kann und deswegen hinterfragt man das halt ganz, ganz krass. Ich denke, in 2 Jahren sehen ganz viele Spiele so aus und dann hinterfragt es niemand mehr, weil es halt normal ist, aber jetzt ist es halt so, das war halt so das erste Mal, dass man sich gedacht hat, boah, krass, das ist... Ist das ein Spiel? Ich habe das bei Nerd of the News an einem Sonntag, hat er den Trailer eingeblendet, ja, und hat gesagt, hier, ein neuer Gameplay-Trailer. Ich war währenddessen so ein bisschen im Chat, habe noch ein bisschen geredet, guck dann da hin, denk mir so, hä, was zeigen sie denn da jetzt? Und dann sagt er da irgendwie, ja, hier, ein neuer Gameplay-Trailer. Ich denk so, was? Hä, das ist doch kein Game? Was? Das ist ein Spiel? Ich habe 5-mal zurückgespult, weil ich es nicht glauben konnte, weil das einfach echt aussah. Ist halt schon krass.
Aber ich muss natürlich sagen, wenn man sich den Trailer so betrachtet, ich finde, es sieht tatsächlich anhand der Kamerabewegungen, macht es tatsächlich doch eher den Eindruck, als wäre es ein VR-Game. Weil du sehr viel Kamera wackeln hast.
Ja, klar, das ist ja diese Action-Cam-Perspektive, die du da halt hast. Wie bei der Polizei auch, wenn die nehmen das, oder in Amerika ist es, glaube ich, gängig. Dass die bei ihren Einsätzen Action-Cams tragen, um halt nachzuvollziehen, was passiert ist und so weiter.
Ja, ich verstehe halt nur nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man sowas einfach ganz normal mit Maustastatur oder Controller spielen kann, wenn du so viel Kamera wackeln hast.
Es ist ja an sich Ego-Perspektive, aber ja, das Zielen, du hast ja auch kein Fadenkreuz oder sowas gesehen, das Zielen sah schon wild aus.
Ja.
Aber
ja, deswegen.
Realistisch halt, weißt du, also... Auch das Verziehen von der Waffe, der Sound, wie er die Waffe nachgeladen hat und so, das ist das Einzige, wo man es wirklich so ein bisschen ausmachen konnte, ob es jetzt, dass es vielleicht nicht real war, waren teilweise die Bewegungen. So, das war das Einzige. Das war wirklich das Einzige, wenn er irgendwie die Treppe hochgelaufen ist oder hier, als er die Tür aufgetreten hatte, hat er 2-mal dagegen getreten, obwohl sie schon halb offen war, weil wahrscheinlich das die Mechanik ist, man muss die Tür auftreten oder so, man kann sie nicht langsam aufmachen. Aber ja, also da viel war da nicht mehr von dem, was man so kennt. Aber die Frage ist jetzt, wenn man jetzt mal von Unrecorded absieht, was ja große Kontroversen ausgelöst hat.
Ja gut, die Hauptfrage steht ja im Raum, ne? Also
ist es eine coole Entwicklung?
Ja.
Was ist da, was sind da deine Gedanken zu?
Du meinst die Entwicklung, wenn man jetzt den unrecorded Trailer für sich nimmt und man,
ja, wenn man das mal man beiseite
Frage,
lässt.
Man die Frage stellt, ist das gut, dass die Spiele jetzt so fotorealistisch werden, dass du sie kaum noch von der Realität unterscheiden kannst?
Genau.
Für mich persönlich ist ein Videospiel, ne? Und ich meine, ich bin, glaube ich, das beste Beispiel. Ich spiele gerade Celeste und habe Unmengen an Spaß damit, ne? Ja. Ne? Es muss nicht fotorealistisch sein.
Mhm.
Gibt mir viel Umfang, ja, gerne. Aber es muss nicht fotorealistisch sein. Warum? Why?
Aber,
ich verstehe es nicht.
Aber ich sag mal so, es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil Fotorealismus real wird, heißt es ja nicht, dass jetzt jedes Spiel fotorealistisch aussieht.
Nein.
Es wird immer noch, also das ist ja am Ende auch nichts anderes als ein Artstyle. Fotorealismus ist ein Artstyle im Bereich Videospiele, genauso wie Pixelgrafik, gezeichnet wie bei Cuphead oder. Es ist ein Artstyle. Das heißt, du musst es ja nicht spielen, aber es ist dann trotzdem da. Und die Frage ist halt, ist es was für dich persönlich interessant ist? Oder ob du da halt eher, wie wir vorhin über VR gesprochen haben, wo wir beide die große Gefahren auch sehen, sag ich mal, für die Psyche an Menschen, bei Menschen, ob das auch eine Rolle spielt, so in der Bewertung für dich.
Reicht es zu sagen, wenn ich jetzt hier sage, wenn es eine Demo geben sollte, würde ich die auch ausprobieren.
Mhm.
Aber ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel kaufen würde.
Ja. Also ich glaube, Unrecorded ist, wenn es jetzt ganz ehrlich, wenn es in einem halben Jahr rauskommen würde, dann würde ich das definitiv spielen. Einfach weil es Vorreiter ist, weil ich dann sehen möchte, okay, what the fuck, was geht da ab? Ist es wirklich so, wie es im Trailer angepriesen wurde? Aber ansonsten würde ich sagen, ist es vom Setting her nicht meins. Also Ego-Shooter ist eh nicht mehr so meins. Und keine Ahnung, Agenten-Stories reizen mich jetzt auch nicht so. Ich bin ja auch kein Fan von Call of Duty. Einfach auch wegen diesem Gewaltaspekt tatsächlich. Diese teilweise Glorifizierung von Kriegstaten und von Morden und sonst irgendwas.
Hast du Hitman gespielt?
Nee.
Ich auch
Hitman
nicht.
Gefällt mir aber vom Spielprinzip her nicht. Also ich mag dieses nicht. Rätseln nicht und Menschen auf verschiedene Arten und Weisen da umbringen können. Ist an sich witzig, die Möglichkeiten, die man da hat, aber mich reizt es jetzt nicht.
Aber ist Assassin's Creed nicht eigentlich auch so?
Nö, da hast du halt, ist halt Stealth. Da schleichst
ja,
du halt.
Ja, gut.
Das Ding ist bei Call of Duty, was mich bei Call of Duty zum Beispiel stört. Ich habe den Multiplayer gespielt bei Call of Duty Cold War, ziemlich viel sogar, also über 100 Stunden. Das hat auch Bock gemacht. Aber ich habe nie eine Story gespielt von Call of Duty, beziehungsweise ich habe sie angefangen, habe sie aber abgebrochen. Einfach weil, was mir überhaupt nicht gefällt an diesen Spielen, ist, es spielt meistens in einem Setting, das real ist, also Zweiter Weltkrieg oder sowas. Oder irgendwie, keine Ahnung, hier Krieg in Afghanistan, Syrien oder was weiß ich. Und das wird dann alles auf eine so Ich-bin-cool-Art und Weise gemacht. Also so Hollywood-mäßig aufgezogen. So dieses, ich bin irgendeiner hier, ich bin Scharfschütze, ich habe schon 100.000 Menschen getötet, aber ich bin halt cool, habe immer einen coolen Spruch auf der Lippe. Und wenn ich dann jemanden töte, dann sage ich so, ha, warst du wohl nicht schnell genug. So, und da denke ich mir so, what the fuck, das ist einfach, ich finde, das geht respektlos mit diesem ganzen Thema um.
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe Call of Duty Modern Warfare, die ersten Teile, damals noch auf der Xbox 360, habe ich die also Modern Warfare 1 und 2 gespielt. Die fand ich echt cool, weil mich hat das Weltkriegssetting nie angesprochen. Nie, wirklich gar nicht. Die habe ich nie gespielt. Aber die Modern Warfare-Teile, die fand ich cool, weil die, die haben halt so ein also die Atmosphäre ist halt toll. Also die haben das richtig gut umgesetzt.
Ja.
Also das, da muss ich gestehen, also die habe ich gespielt.
Das ist, soll jetzt auch kein Front an irgendjemand sein, der gerne Call of Duty spielt. Also ich kenne einige Leute, die gerne Call of Duty spielen und auch die Story feiern, weil die Story generell ja auch gut ist. Also sie ist gut gemacht, gut vertont, es sind viele Plot-Twists drin, es ist actiongeladen, abwechslungsreich, also die Storys sind in sich ja gut. Mir ist halt, das ist nur meine persönliche Meinung, mir gefällt halt die Art und Weise, wie sie mit diesem Thema von Krieg und Tod und so weiter umgehen. Das gefällt mir einfach nicht. Es ist einfach was, wo mir so ein bisschen übel aufstoßt, wo ich denke, so, Alter, wenn du gerade einmal in den Kopf geschossen hast, dann kannst du nicht sagen, so, ha, der sieht jetzt nichts mehr. So, das finde ich einfach so, boah, finde ich einfach ein bisschen, ja, stößt mir einfach ein bisschen übel auf. Das wird zum Teil zum Beispiel auch Uncharted vorgeworfen, weil da ballerst du ja auch einen nach dem anderen weg und machst dann irgendwelche Witze. Habe ich selber jetzt nicht gespielt, kann aber gut sein, dass ich dann auch sage, so, nicht so geil. Mhm. Bei The Last of Us Part 2 wiederum, da ist es halt irgendwie, du, so dumm wie es klingt, du weißt, wieso du das tust, auch wenn es scheiße ist. Es tut einem selber weh, es nimmt einen mit, aber es ist irgendwie nachvollziehbar. Und so dieses, ja, keine Ahnung, jemanden umbringen und dann irgendeinen lockeren Spruch bringen, das ist halt irgendwie, das fühle ich nicht. So. Aber ja, es ist, keine Ahnung. Vielleicht auch, weil es ein reales Setting ist, weil bei Horizon zum Beispiel, da hast du ja bei Zero Dawn auch ständig diese Lager da überfallen und den Leuten da Pfeile in den Kopf geschossen und so, und die waren dann tot. Aber das ist halt fiktiv so. Und bei Call of Duty hast du halt so ein reales Szenario, was echt passiert ist. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich da ein Problem damit habe, persönlich.
Wollte ich gerade sagen, also bei The Last of Us, da sind wir ja noch sehr weit weg von der Realität halt einfach.
Noch.
Ja, noch.
Noch. Noch. Zombie-Apokalypse kommt.
Aber trotzdem nimmt es dich halt mit. Ne? Also du wenn
man,
dich...
Man kann sich halt reinfühlen.
Ja, so. Genau.
Ja. Und wenn man jetzt wieder bei Unrecorded ist, das ist halt, das scheint unsere Welt zu sein. So, das scheint der Job eines FBI-Agenten zu sein, der da dann halt Leute umbringt, Terroristen oder was weiß ich.
Ja.
Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass sich das für mich dann ähnlich wie bei Call of Duty halt auch wieder so anfühlt wie... Und je nachdem, wie dann halt damit umgegangen wird, kann ich es dann vielleicht spielen, weil ich sage, okay, krass, das scheint halt echt nah auch so von der Aufmachung her an der Realität zu sein und kann es dann vielleicht, fällt mir dann vielleicht schwer und es liegt mir irgendwie dann schwer auf der Seele. Aber ich kann es vielleicht spielen, aber wenn der, keine Ahnung, dann da die ganze Zeit Leute abknallt und dann immer irgendeinen flotten Spruch bringt, ich glaube, dann verliert es mich ganz, ganz schnell, weil ich sage so, fühle ich nicht. So. Aber das siehst du, ich finde, das ist ein ziemlich spannendes Thema, weil Realismus in Spielen halt nicht nur Grafik ist, sondern ganz, ganz viele andere Dinge. Und die jetzt schon existieren, wie bei Call of Duty und mir, habe ich da eben schon so einen krassen Bezug zur Realität, dass ich sage, nee, das spiele ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr.
Apropos, also ja, da würde ich jetzt ganz gerne mal eine ganz andere Frage in den Raum schmeißen. Ramon, wie stehst du denn generell zu VR-Brillen? Könntest du dir vorstellen, mal eine zu haben, zu besitzen?
Also ganz ehrlich, die PlayStation VR 2, die hätte ich gerne, ja. Die ist mir nur zu teuer, tatsächlich. Also nicht zu teuer, weil ich sage, Preis-Leistung passt nicht, sondern weil ich jetzt nicht das Geld dafür ausgeben möchte, aktuell.
Ich liebäugel halt, also klar, leisten kann ich mir die auch noch nicht, aber wenn ich mir eine holen würde, dann würde ich, glaube ich, würde ich mit der Oculus Quest 2 liebäugeln, weil die halt ohne Kabel ist, ganz ohne Kabel.
Das ist die, was quasi in sich schon funktioniert, also ja. Wo du quasi in der Brille
so alles abspielst. So eine Standalone-Brille ist das, ja.
Ja, ja, das ist schon krass. Obwohl ich glaube, dass du qualitätstechnisch bei der PSVR 2 weiter bist, also weil Kabel dafür sorgt.
Ja, okay, aber gibt es auf der PSVR, gibt es da Beat Saber?
Weiß ich nicht, aber vielleicht, keine Ahnung. Ob es Beat Saber gibt auf der PlayStation?
Da wollte ich jetzt vielleicht mal anknüpfen, weil wenn du empfänglich für VR-Brillen bist, sage ich mal, wenn du dir auch ganz gerne eine holen wollen würdest, wie wichtig ist es dir, über eine VR-Brille Spiele möglichst realistisch wirken oder sogar aussehen zu lassen? Also jetzt mal beide. Also es sind zwei separate Fragen. Optisch aussehen zu lassen oder gameplay-technisch wirken zu lassen?
Ja, also Beat Saber hast du jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen als Beispiel genommen,
genau.
Dass es quasi auch Spaß machen kann, ohne dass es irgendwie realistisch genau. ist oder sonst irgendwas.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja irgendwie auch gerade aktuell so der Anreiz bei PlayStation VR 2, dass du Dinge... also dass du Spiele auf eine andere Art und Weise spielen kannst. Ich habe hier beim Stefan Gose zum Beispiel im Stream, da hat die PSVR 2 gehabt, direkt zu Release. Da hat er auch so ein Spiel gespielt, wo er ein riesiger Krake ist und dann da Sachen rumbewegen muss und so. Das sah schon alles cool aus. Hätte ich auch Bock drauf gehabt, das zu machen. Also Gameplay ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Aber was mich in der Vergangenheit bei der von der PlayStation VR 1 immer abgehalten hat, war tatsächlich die Grafik. Weil ich immer gesagt habe, also für mich persönlich war die PlayStation VR 1 grafisch auf dem Stand unter einer PS3. Und das hat mich nicht gereizt. Mhm. Jetzt sind wir mit der PlayStation VR 2 halt auf dem Stand von einer PS4. Und das finde ich schon sehr, sehr reizvoll, weil die PS4 kann sehr viel, ist natürlich noch keine PS5 und die PSVR 2 ist auch keine PS5. Aber wenn ich dann eben sowas sehe wie Resident Evil 8 VR oder Horizon Call of the Mountain, das wird mich schon echt reizen. Und deswegen muss ich sagen, ja, bei VR reizt mich doch eher das realistischere Aussehen als das Gameplay.
Okay.
Gerade bei Call of the Mountain, ganz kurz, bei Call of the Mountain habe ich den Test von Game 2 gesehen, haben sie gesagt, gameplay-technisch ist es eigentlich recht einseitig und langweilig. Du hast 1, 2, 3 Kämpfe in dem Spiel, die cool sind, und ansonsten sind es Kletterpassagen. Mhm. So, also recht langweilig. Trotzdem hätte ich mega Bock, einfach weil die Welt so so krass aussieht. So.
Einfach also? Die mal in VR zu erleben, ne? Wenn du, ja. wenn du die Welt wahrnehmen kannst, ohne drumherum nichts anderes zu sehen, halt einfach.
Ja, und das ist halt was, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, weil ich so noch nie gehabt habe. Mhm. Also ich hatte mal in so einer Arcade-Halle eine VR-Brille auf, das war aber super schlecht. Also das war von der Grafik her schlechter als die PSVR 1. Deswegen, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie krass das sein muss. Und dann sehe ich gleichzeitig auch noch Videos auf YouTube, weil man sieht ja in Call of the Mountain, kann man auch mit Aloy, hat man kurze 2 Minuten oder so, eine Cutscene, wo sie da ist. Und die Personen dort, die reagieren ja auf das, was du machst. Das ist richtig crazy. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Da gibt's ein Video, das habe ich jetzt heute erst gesehen. Und der Videotitel war How to Creep Out Aloy. Also so, wie kannst du Aloy so richtig schön auf den Sack gehen, so dass sie keinen Bock mehr auf dich hat. Und er hat die ganze Zeit versucht, sie anzufassen, ja. Also er war dann da und sie hat geredet und er hat die ganze Zeit so versucht, sie anzufassen, und auf die Bewegung von ihm hat sie reagiert. Das heißt, sie guckt auf deine Hand, sie sieht, wie die Hand auf sie zukommt, und sie geht so zurück. Ohne Scheiß, die reagieren auf dich, die Videospielfiguren in dem Ding. Und da denke ich mir, what the fuck? Wie krass ist das?
Ja gut, das ist eine Programmierfrage.
Und an einer Stelle will er sie berühren und sie geht zurück. Sie weicht zurück vor ihm. Mhm. So. Sie spricht natürlich ihre Dialoge und so und läuft ihre Wege, aber sie weicht aus. Und das ganz intuitiv. Du kannst die Szene 100-mal spielen. Sie wird immer anders ausweichen. Einfach je nachdem, wie du versuchst, sie zu berühren. Und das ist krass.
Das ist einfach eine Sache der Programmierung, aber, ne, also.
Ja, schon, aber das, sag ich mal, das geht rendertechnisch quasi, dass ein Spiel auf dich in dieser Welt so reagieren kann. Weil das ist was du halt in den normalen Videospielen so nicht hast. Klar, wenn du einen NPC hast und du läufst auf den und rempelst den an, dann weicht der auch manchmal so zurück mit so Standardbewegung. So. Aber das ist halt was anderes. Du bist im Spiel drin und machst so und sie weicht aus und guckt auf deinen Finger und geht. Also
verzieht dann vielleicht im Endeffekt noch die Miene, ne?
Macht sie auch. Ohne Scheiß. Sie verzieht die Miene. Sie hat da keinen Bock drauf. Sie macht dann so, weißt du, so. Das ist halt crazy. Und das ist das, was ich krass finde. Und das ist das, was ich auch sehr reizvoll finde, warum für mich persönlich Fotorealismus in Videospielen was ist, wo ich echt Bock drauf habe. Wie gesagt, nicht in dem Setting von einem Unrecorded, aber so prinzipiell. Horizon, fotorealistisch. God of War, fotorealistisch. Ja, Mann. Solange der Flair nicht verloren geht. So. Solange der Artstyle den Flair nicht tötet.
Also ich will nicht sagen, dass ich mir sowas nicht auch anschauen würde, aber mir geht's beim Einsatz einer VR-Brille dann wirklich tatsächlich eher um den Spielspaß. Und den gehe ich ganz stark davon aus, dass ich bei Beat Saber, gerade weil ich auch recht musikalisch bin, da ultra viel Spaß mit hätte. Ich glaube, da könnte ich mich richtig drin verlieren. in diesem Game.
Es sieht ja auch spaßig aus. Also ich habe da auch schon Videos oder Streams von gesehen. Gibt ja einige, die streamen das auch. Hier Haselnuss zum Beispiel.
Und ich wieder, aber ich wiederhole nochmal. Also das heißt nicht, dass ich nicht auch solche Spiele wie zum Beispiel, was ich auch sehr interessant, weil das war, glaube ich, eigentlich der erste Titel, der mit dieser Art von Gameplay-Handling im Bereich eines Ego-Shooters auf einer VR-Brille was man zu Gesicht bekommen hat, war halt Half-Life Alyx.
Mhm.
Ne? Und das würde ich halt auch ausprobieren wollen, natürlich. Ne?
Ja, das soll ja vor allem auch sehr, sehr gut gewesen sein für die Zeit damals. Ja. Also da waren ja auch einige traurig drüber, dass man das jetzt auf der PSVR 2 nicht wieder spielen konnte. Also dass es quasi nicht aufwärtskompatibel ist, das Spiel. Weil es aber halt eine neue Technik verwendet. Ich meine, die Technik hinter der PlayStation VR 2 ist halt auch sehr, sehr beeindruckend. Ich kenne mich damit zwar nicht so richtig aus, aber dass die Linsen quasi erkennen, wann du blinzelst und wo du hinguckst, dass die quasi nur den Sichtbereich, wo du hinguckst, scharf stellen, alles drumherum halt quasi unscharf ist, so wie es im echten Leben auch ist. Also wenn ich jetzt hier dich angucke, dann sehe ich zwar diese Sachen hier, aber ich sehe sie natürlich nicht so scharf, was da ist. Erst wenn ich hingucke, sehe ich sie scharf und dann ist das hier wieder verschwommen, so verschwommen in Anführungszeichen. Und das schafft diese VR-Brille halt auch. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und ich denke mir halt immer so, ich ziehe immer so ein bisschen den Vergleich. Der Schritt von PlayStation 1 zu PlayStation 2 war krass. Der Schritt von PSVR 1 zu PSVR 2 war jetzt krass. Wir sind aber, was Konsolen angeht, schon bei der PlayStation 5. Das heißt, da war noch eine PS3, eine PS4 dazwischen. Bei der PlayStation VR sind wir also gerade erst in der zweiten Generation. So wie die PlayStation 2 damals, die für uns schon krass war. Was passiert jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren, wenn da mal eine PSVR 5 rauskommt? Und ich glaube, dann sind wir eben wieder bei dem Punkt Fotorealismus.
Ich denke, da sind wir schon viel früher. Da werden wir schon viel früher. Ja, ich denke, da werden wir schon viel früher sein.
Echt? Was denkst du, wie lange brauchen wir da?
Vielleicht 5 Jahre noch.
Echt? Nee,
5 bis 7 Jahre vielleicht.
Ich glaube, in 5 Jahren hat sich erstmal
so ein unrecorded auf einer VR-Brille darstellen kannst, auf einer Standalone-VR-Brille, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja? Boah, nee, ich glaube, das ist noch zu früh. Aber gut, ja, die Zeit wird ja immer schnelllebiger. Also,
das
wer
ist
weiß? Also ganz
Prozessoren
ehrlich,
werden immer kleiner, immer mit immer weniger Transistor, also immer kleineren Transistoren halt entwickelt.
Mhm. Ja, klar, das stimmt schon. Ich sag mal so, ich würd's dahingehend feiern, dass wenn, sag ich mal, diese Ready Player One Welten real werden, dass ich nicht zu alt bin, dass ich die auch noch ein bisschen ausleben kann. Wenn die erst kommen, wenn ich 60, 70 bin, passt die dann schon 70, 80, dann brauchen wir das nicht mehr. Da fallen wir ja sofort tot um, wenn wir dann plötzlich so in so einer Welt drin sind und alles sich schnell bewegt.
Das ist mir aber egal, ich spiele mit 70 immer noch Beat Saber.
Beat Saber Weltrekordhalter mit 80 Jahren, so. Ja, nee, aber hey, also ich fänd's cool, also wenn ich noch im nächsten Jahrzehnt das erleben darf, dass das real wird, fänd ich krass. Aber mir tun trotzdem die ganzen Kinder leid, die damit aufwachsen und nur noch das kennen und vielleicht tatsächlich so ein bisschen
ein Zelda Link to the Past nicht mehr kennen.
Ja, den Charme für die ganzen tollen anderen Artstyles, die es so gibt, verlieren könnten. Ja, ja. Obwohl ich nicht glaube, dass es passiert. Ich glaube, es ist so Pixel-Art und so, es wird niemals aussterben.
Wobei ich wenn man jetzt mal von unserem oder von meinem Alter ausgeht, also ich würde heute Sachen, die ich in meiner Kindheit gespielt habe, in meiner wirklich, also Kleinkindzeit gespielt habe, auch nicht mehr spielen wollen. Und da hole ich gern mal wieder meine Atari.
Guck mal, steht sie da noch. Die hast du schon lange nicht mehr gezeigt.
Ja. Die hole ich da gerne noch mal wieder raus. Da gab es nämlich auch ein Spiel namens Asterix. Das erste Asterix-Spiel damals.
Wo du nur den Kopf hast.
Wo du nur den Kopf hast und musst halt, keine Ahnung, irgendwelche Töpfe einsammeln oder irgendwie sowas.
Das haben wir, haben wir auch mal in einer Folge drüber geredet. Ja. Da habe ich mal einen Trailer eingeblendet oder ein Gameplay.
Aber sowas will ich heute auch nicht mehr spielen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber da musst du auch wieder, finde ich, ein bisschen den Unterschied sehen. Glaubst du, das ist auch eine gute Frage, glaubst du von der Wahrnehmung her, so wie du jetzt dieses Asterix-Spiel von der Atari 2600 wahrnimmst, glaubst du, Menschen, die um einiges jünger sind als wir, werden irgendwann ein God of War oder ein Horizon Zero Dawn so wahrnehmen, dass sie sagen, sowas würde ich nicht mehr spielen.
Das ist halt die Frage. Weil ganz ehrlich,
Horizon Zero Dawn ist doch, sag ich mal, vom Detailgrad her schon so hoch, dass man dann vielleicht sagt, ja, das ist Retro. Aber man doch nicht sagen wird, so wie wir jetzt über Atari 2600 Asterix, dass das nichts mehr ist, was Spaß macht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert.
Weiß ich nicht. Also wenn ich mal, guck mal.
Der Unterschied zwischen dem Asterix von damals zu einem The Last of Us Part 2 ist doch viel größer als der von einem Horizon Zero Dawn zu einem Unrecorded.
Das kommt
und das
halt
ist ja quasi so der Peak, weil was willst du mehr machen als fotorealistisch? Was soll denn da noch kommen?
Stell dir mal vor, es wird irgendwann der Tag kommen, an dem vielleicht, wo es halt, wo nur noch fotorealistische Spiele veröffentlicht werden. Das ist natürlich sehr weit dahergeholt, aber stell dir das einfach nur mal vor. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen und jetzt denk mal daran, was ich auch im Podcast schon erwähnt habe, dass für mich zum Beispiel Spiele wie die Spiele in der Nintendo 64-Ära einfach viel zu schlecht gealtert sind.
Mhm.
Ich würde solche Spiele auch nicht spielen wollen.
Mhm.
Also, ja, also jetzt, also
ja, ich weiß, was du
Nintendo
meinst.
Nintendo 64, natürlich, ich habe eine N64 hier. Ich würde sie nicht, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, im Stream irgendwas zu spielen, ich würde kaum ein Spiel im Stream spielen. Weil für mich das alles zu schlecht gealtert ist. Da spiele ich lieber noch Super Nintendo-Spiele, weil die in meinen Augen besser gealtert sind.
Ja, 2D halt.
Ja. Und jetzt denk halt mal weiter, wenn du in die Zukunft schaust und es nur noch fotorealistische Spiele gibt, die Leute nichts anderes mehr kennen und dann ein Spiel vorgesetzt bekommen wie Horizon Zero Dawn.
Ja, klar. Da ist es natürlich, da ist es dann so, wie du es beschreibst, dass die dann sagen, warum soll ich das spielen? Das ist doch billig.
Ja,
so.
Genau.
Ja, das stimmt. Ja, doch. Da hast du auf jeden Fall recht. Ist halt die Frage, ob das denn passiert, nur unter dem Aspekt, dass es nur noch fotorealistische Spiele gibt, die released werden, oder ob das nicht trotzdem passieren kann, auch wenn noch andere Spiele released werden. Dass halt tatsächlich irgendwann gesagt wird, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann und eigentlich auch nicht möchte, dass jemand da mal sagt, so, boah, nee, Horizon Zero Dawn, das ist so schlecht gealtert. Also, das ist halt, was das Coole ist, ja, wir haben das jetzt aufgezeichnet, ja. Das heißt, es werden viele Jahre vergehen. Irgendwann können wir auf diese Folge zurückkommen. Auch wenn in 20 Jahren unser Podcast wahrscheinlich so nicht mehr geben wird, würde ich jetzt einfach mal sagen. ich weiß, glaubst du, wir schaffen es 20 Jahre lang darüber zu reden?
Ich weiß, was ich glaube,
irgendwann
glaube,
ist vorbei,
also
glaube ich.
Selbst wenn wir so lange podcasten, was ich mir durchaus wünschen würde, kann es aber sein, dass wir von dem Thema Gaming irgendwann wegdriften und auch allgemeinere Themen uns beschäftigen.
Weil wir weise alte Männer sind.
Ja, genau.
Irgendwann passt es wirklich Pixelgulasch, weil die jungen Kids, ja, die dann 2030 geboren sind, die dann sagen, guck mal, die sind so alt und hässlich, die stehen aus wie Pixelgulasch.
Wenn die ganze Welt schon 20K schaut und wir immer noch unsere Full-HD-Podcasts hier hochladen.
Das kannst du dir ja nicht mehr angucken. Das ist ja hier.
Das ist ja voll unscharf.
Ja. Das wäre schon schön. Aber ich finde, wir leben in einer guten Zeit, Basti. Weißt du, das Coole ist, wir haben, auch wenn uns jetzt, sage ich mal, 10 Jahre trennen, ja, wir sind, und wahrscheinlich wir nicht dieselbe Generation, doch. Mit dieselbe Generation, ich weiß gar nicht. Es gibt ja. Lass mich das mal kurz googeln. Generation.
Was willst du da jetzt googeln?
Ich möchte gucken, ob wir in derselben Generation noch sind.
Das kann man googeln?
Ich wusste gar nicht. Kennst du das nicht mit den Generationen, was es da alles gibt?
Nein.
So, jetzt pass auf. Also, es gibt Generation Silent ist 1928 bis 1945, also Geburt. Wann bist du geboren?
83.
Ah, guck mal. Dann sind wir sind in derselben Generation. Generation Y, beziehungsweise die Millennials von 1981 bis 1996. Also wir sind sogar noch dieselbe Generation.
Sehr schön.
Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach doch, wir leben in einer guten Zeit, weil unsere Generation, Basti, in Bezug auf Videospiele, beziehungsweise allgemein in Bezug auf Technologien, wir haben auf der einen Seite das noch miterlebt von früher, also wir haben nicht die Schwarz-Weiß-Fernsehzeit und so unbedingt miterlebt, ganz groß, aber wir haben quasi miterlebt, wie halt, sag ich mal, die Technik sich von ziemlich low zu immer krasser entwickelt hat, und dürfen jetzt noch miterleben, wie Technik an einen Punkt kommt, der an einen Peak kommt, der nicht greifbar ist. Und somit können wir quasi so alles betrachten und sehen die Dinge nicht einseitig, sondern können so ein bisschen auch wertschätzen, was da vielleicht teilweise passiert.
Ich erinnere mich da an ein Video, ich glaube, das gibt es auf YouTube, glaube ich, noch. Müsste ich dir mal zeigen nach dem Podcast, dass du es vielleicht einblendest, falls es zu finden ist, von einer CeBIT-Messe. Kennst du die CeBIT noch?
Vom Namen her sagt mir das
die
was.
Die CeBIT war eine Technikmesse, eine reine Technikmesse.
Ja. Für neue Technik.
Ja, damals war es halt neu,
also
ne?
Diese Commodore-Zeug und
ja,
so.
Ja, damals war es halt neu, ne? Aber es ging dann nicht nur um Computer, sondern auch um Telefonie und so weiter. Da wurde damals auch das erste Handy vorgestellt. Und wenn ich jetzt mal mein iPhone nehme, die hatten ja damals das erste Mobiltelefon. Die ersten Mobiltelefone hatten logischerweise noch Antennen zum Ausziehen, ne? Und mit ausgezogener Antenne einfach.
Ja,
ne?
Ja.
Also so.
Tatsächlich, so eins hatten wir, das hat zwar nicht funktioniert, aber so eins hatten wir auch zu Hause noch,
also so
rumliegen.
Einfach, jetzt auch für die Zuhörer, die das jetzt nicht gesehen haben, einfach irgendwie so viermal so groß wie mein iPhone.
Wenn's reicht.
Ja.
Mit Antenne, also ja. Ja, das ist schon crazy. Ich gucke mir tatsächlich auch gerne öfters mal so Sachen von früher an. Hier zum Beispiel Steve Jobs, der Gründer? Der ehemalige Gründer von Apple? Doch, ich glaube, er war Gründer von Apple.
Steve Jobs, ja.
Ich weiß nicht, ob er Gründer
Mitbegründer
war.
Mitbegründer,
aber ja, Mitbegründer. Steve Jobs auf jeden Fall. Da gibt es auf YouTube natürlich hier noch die Präsentation, wo er so das erste iPhone vorstellt.
Ja.
Oder nee, den ersten iPod.
Ja.
Genau, es gab ja vorher die MP3-Player und dann hier, Ladies and Gentlemen, die iPod. So. Und dann mit Display und so, und alle Leute, wow, und was, man hat Touch, man kann da swipen und so. Und das ist total faszinierend, sich sowas anzugucken, weil die Leute so das so krass fanden. Und
ja, das war ein Meilenstein, ne?
Das war Science Fiction, ja. das war nicht real. Und sowas, habe ich das Gefühl, erleben wir nicht mehr allzu häufig, obwohl ich glaube, dass wir gerade darauf zusteuern, mit ChatGPT, KIs, Fotorealismus in Videospielen, wir jetzt gerade auch an so einem Schneidepunkt sind, wo wir quasi das als Erwachsene und mit einem Bewusstsein miterleben können, dass hier auch wieder ein Wendepunkt in der Technik oder in der Technologie allgemein passiert.
Ja.
So wie eben damals Steve Jobs mit seinem Touch iPod oder, keine Ahnung, damals, als das Internet eingeführt wurde und eine E-Mail geschrieben werden konnte. Es ist einfach verrückt. Kennst du die Serie, die Kurzserie The Billion Dollar Code von Netflix?
Nee, tatsächlich nicht.
Da geht's drum, wie The Billion Dollar Code quasi wie zwei Menschen quasi eine Billion Dollar verloren haben, weil denen ihr Code geklaut wurde, und zwar Google Earth.
Aha.
Es war Google Earth ist nämlich keine Erfindung von Google gewesen, sondern von den anderen zwei. Aber das hieß Terra. Ach, wie hieß das? Terra Nova? Terra Vision. Und die haben das nämlich 10 Jahre bevor Google das gemacht hat, haben die das nämlich schon erfunden gehabt und haben das alles programmiert und so weiter. Waren da damals mit der Telekom in Zusammenarbeit und so. Ist super, super spannend. Die Serie kann ich sehr empfehlen. Ist richtig, richtig geil gemacht. Also ich habe schon zweimal angeguckt. Also es macht super viel Spaß und ist super faszinierend, weil es halt auch so ein Blick in die Vergangenheit ist, was da eigentlich abging, wie die sowas aufgebaut haben, weil eben die Technik noch nicht da war. So Google Earth an gewisse Orte heranzoomen und dann einfach so Street View und sowas machen. Das wie die das damals erfunden haben, weil es das nicht gab, mussten die sich quasi Algorithmen selber ausdenken. Und als die Leute das dann da gesehen haben, war das super faszinierend. Die waren auf allen Tech-Zeitschriften drauf. Und ja, am Ende wurde ihnen der Code geklaut. Und jetzt ist es stinknormal. Und Google Earth ist so ein Ding, wo jeder sagt, ja, und jetzt?
Und Google Earth, das ist halt Google Earth, crazy. Google Earth macht das eigentlich nicht mal gut, ne? Also, ich habe neulich habe ich genau dieselbe Funktion beim iPhone rausgefunden, ne? Und das ist ja vollkommen krass, wie du da kannst du, wenn du dich quasi auf irgendeine Stelle auf der Welt beamst auf dem iPhone, dann kannst du bist du wie beim Street View, bist du halt da drin. Ne? Aber wenn du dann irgendwie weiterklickst, ne, wenn du weiter vorne auf der Straße draufklickst oder so, ne, dann hast du eine Animation, du fährst da richtig hin. Ne, das ist
da, ja, also das ist nicht das so Bild so, für Bild, das ist so
absoluter, sorry für den Ausdruck, absoluter Brainfuck war das. Ja. War voll der krasse Moment für mich, als ich das gesehen habe.
Ja. Deswegen ist es ist schon crazy, wie sich das alles so entwickelt. Und
ich habe vielleicht auch noch mal eine Empfehlung, jetzt wo du gerade Netflix und diese Serie erwähnt hast. Da geht es allerdings mehr darum, also es ist halt auch mehr so eine, das sind so Kurzstories. Ich weiß nicht, ob du selbst Black Mirror, ob du die Serie kennst.
hast du alles gesehen?
Nee. Aber okay. Ich wollte halt einfach nur mal die Empfehlung aussprechen für alle, die für solche Serien durchaus empfänglich sind, weil da geht es nämlich mitunter auch um Technologien hier und da, die uns auch zum Verhängnis werden könnten.
Oder ja, oder auch irgendwann mal real werden
können. Real und uns also, zum Verhängnis werden könnten.
Ja, Black Mirror ist sehr gesellschaftskritisch, räumt einige Problematiken auf. Eine Folge ist zum Beispiel, also ich habe alles gesehen, was es bei Black Mirror gibt. Eine Folge ist zum Beispiel das Social-Media-Problem. Das quasi so wie heute auch schon, man macht auf Social Media, stellt man sich anders dar, als man vielleicht wirklich ist, zeigt nur die guten Seiten, bearbeitet die eigenen Bilder, dass man möglichst viele Likes bekommt, möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. Und bei Black Mirror ist so eine Folge, wo es quasi dieses System ins reale Leben übergegangen ist und man jeden jederzeit bewertet. Du bist beim Bäcker und gibst demjenigen eine 10-Sterne-Bewertung, dass du am besten selber auch eine 10-Sterne-Bewertung bekommst und du dementsprechend nach außen mehr darstellst, weil du dauerhaft quasi über deinem Kopf auch diese Bewertung, glaube ich, oder? Nee, in deinem Profil ist die Bewertung jederzeit da. Und es geht dann sogar so weit, dass es da eben eine Klassengesellschaft ist, dass dann gewisse Restaurants nur von Leuten betreten werden dürfen, die mehr als 9 Sterne haben, zum Beispiel. Neun von zehn Sternen mehr als neun haben. Andere kommen da nicht rein. Andere bekommen keinen Kredit, wenn sie nicht mindestens 8 Sterne haben in ihrem Social-Media-Ding. Und dann ist die ganze Welt quasi einfach nur kalkuliert nach Aufmerksamkeit schaffen, nach Beliebtsein, nach außen den Schein wahren, der vielleicht gar nicht in einem steckt. Und solche Themen behandelt Black Mirror, ist super, super cool. Und teilweise auch, man macht sich da manchmal Gedanken. Also da sind schon ein paar Folgen dabei, wo ich sage,
ich wollte das jetzt einfach
mal, da habe ich schlucken müssen.
Einfach mal erwähnen wollte ich das jetzt, als Anekdote vielleicht zu dem Thema, was wir heute eigentlich behandelt haben, ne?
Also Basti, aber weil du das Thema jetzt aufgemacht hast, du musst dir alle Black Mirror-Folgen angucken und dann machen wir mal eine Podcast-Folge über Black Mirror.
Oh ja, sehr gerne.
Das, finde ich, ist ein richtig krasses Thema, worüber man sprechen
weißt
kann.
Weißt du jetzt aus dem Kopf, so, wie viele Folgen es gibt, wie viele Staffeln?
Ich glaube, es sind 4 oder 5 Staffeln mit jeweils 4 bis 6 Folgen.
Okay.
Ich müsste die, aber ich würde die dann auch nochmal alle rewatchen. Wenn wir sagen, wir machen das. Aber ich finde, es ist ein richtig geiles Thema, weil da kann man halt auch richtig schön tief philosophieren.
Ja.
Über das, was da zum Teil passiert. Also da hat man Stoff zum Reden, auf jeden Fall.
Und ich sag mal so, die Serie ist dann thematisch von unserem Podcast eigentlich auch nicht so weit weg, ne, wenn man das mal, wenn man es ehrlich sieht.
Zum Teil sind auch Videospiele werden da thematisiert, zum Teil. Also, ja. Also gerade die letzte Staffel hat eben genau das, worüber wir heute geredet haben. Die haben so einen Sender, wo sie sich an die Schläfe dran machen und dann sind die im Spiel drin. Also die verfrachten quasi ihre Gedanken in die Spielfigur im Spiel. Hast du die Folge gesehen?
Nee, Nee, aber ich kenne kenn solche Systeme aus anderen Serien tatsächlich auch. Das ist im Prinzip also, ist das, das greift alles so dieses Google Glass-Thema auf, weißt du? Google Glass. Kennst du die Google Glass nicht? Das ist ein Prototyp gewesen, glaube ich nur.
Du meinst
die Brille, ne, die halt selber Sachen projizieren kann auf deiner Sicht, oder?
Ja.
Da fallen mir halt dann sofort solche Begriffe wie Augmented Reality ein, Pokémon Go, sowas, ne?
Ja. Ja, ey, da habe ich jetzt auch erst, ich glaube, das war auch jetzt hier vor kurzem in den News oder so. Es wurde jetzt ein Prototyp getestet, wo du auf einer Kontaktlinse bis zu 40.000 Bits, glaube ich, wahrnehmen konntest. Oder 40.000 Pixel darstellen konntest in einer Kontaktlinse. Wurde wohl vom Chef der Firma, die das entwickelt hat, getestet und als gut befunden. Weiß man jetzt natürlich nicht, wie viel so eine Aussage wert ist von einem, dem die Firma gehört, der das herstellt, das Produkt. Aber dass es überhaupt möglich ist, in eine Kontaktlinse. So, also das ist quasi so, du machst die Kontaktlinse rein und dann werden die Informationen angezeigt und so. Und wenn du die Augen zumachst, dann kannst du wohl in eine virtuelle Realität abtauchen. Also es gibt schon viel krassen Scheiß, der gerade so in der Entwicklung ist und irgendwie kommen wird. So. Also ich hoffe, dass es nicht Kontaktlinsen bleiben, weil das kann ich, meine Augen, ich krieg das nicht hin mit Kontaktlinsen. Also ich hoffe, dass es das auch in Brillenform dann gibt, aber...
Können wir eine Brille recht gut vorstellen. So.
Gibt's auch.
Mit Projektion Scar von irgendwelchen Objekten, Avataren oder weiß der Geier, wenn ich was... Mhm.
Also Scar hat mir da schon mal einen Link geschickt von so einer Brille, die, also es ist einfach so eine Brille, die schließt dann halt oben und unten ab und dann hast du quasi wie eine VR-Brille, aber halt als nicht so ein fettes Teil, wo du dir auf den Kopf setzt und halt eine stinknormale Brille. Ja. So, es ist crazy, was alles abgeht und was da alles kommen wird.
Aber bis sowas kommt, müssen die Akkus leistungsstärker werden.
Ja, Akkus, das ist wichtig. Ja.
Das ist
ja
immer noch ein Thema, was uns beschäftigt, einfach.
Ja. Aber es wird ja alles immer kleiner. Von daher, ich meine, was machst du mit den Kontaktlinsen? Die können ja eigentlich nur über Induktion laden, oder? Die legst du dann irgendwo drauf und dann.
Ja, zumal die so dünn sind, was willst du denn da an Akku verbauen, ne? Die saugen wahrscheinlich die Energie aus deinem Körper oder so.
Ja, irgendwie nehmen dir dein Augenlicht weg und du bist irgendwann kannst du ohne sie nicht mehr sehen.
Werden von den Stromschlägen aus die in deinem Gehirn existieren, werden die geladen.
Ja. Geht bestimmt irgendwann.
Wer weiß, who knows?
Ja. Ja. Aber das ist alles, glaube ich, noch Zukunftsmusik, hoffe ich, keine Ahnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ich freue mich auch drauf, wenn nicht alles zu schnell kommt, sondern schön langsam. Jetzt soll mal Unreal Engine 5 anrollen und Hellblade 2 soll mal in richtig krass rauskommen und das nächste Horizon soll mal in richtig krass rauskommen und dann kann man mal den nächsten Schritt.
Also ich bin auch neugierig, was da kommt, keine Frage, aber trotzdem sollte man das auch ein bisschen... kritisch betrachten. Mit einem kritischen Auge sollte man das schon betrachten.
Ja, ja. Es ist halt gerade, wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, mit fotorealistischer VR-Brillen, da müssen halt Regeln aufgestellt werden. Und da reicht kein FSK-Scheißamt, wo da irgendwie sie eine Zahl draufschreibt. Sondern
es reicht auch keine Attention-Nachricht am Spielbeginn.
Nee. Da muss schon was anderes kommen, wenn es in so eine Richtung geht. Selber auch mit ChatGPT. Also ich finde ganz ehrlich, auch da müssen Regeln aufgestellt werden, gerade was eben Bildrechte und sowas angeht, dass man eben sagen muss, hey, dieses Bild, das ich da poste, meinen Namen drunter schreibe, das habe nicht ich gemacht, sondern das wurde von einer KI generiert und so weiter. Ich finde auch da mit Deepfakes und was da alles gibt, das muss, finde ich, alles auch geregelt werden, dass das halt erkennbar bleibt und nicht jemand etwas etwas ausgeben kann von sich selbst, ohne dass er oder sie das selber gemacht hat, sondern es generiert wurde. Ich finde, auch solche Regelungen müssen kommen. Aber bisher, ich glaube, das ist halt, so wie die Merkel irgendwie 2005 gesagt hat, das Internet ist Neuland für uns, so glaube ich, wird es halt auch mit ChatGPT irgendwie sein, dass dann die alten Politiker irgendwann sagen, so, och, Das habe ich nicht kommen sehen, ne?
Ja, ja. Existiert nur schon 10 Jahre.
Ach, nee. Ist alles Neuland für uns, ja.
Ja, mal gucken. Ja, weil wir und vor allen Dingen auch insbesondere die Politik, wir haben halt Leute in der Politik sitzen, die sind halt überhaupt nicht empfänglich für sowas.
Ja. Willst du jetzt etwa sagen, dass Philipp Amthor kein fresher, cooler, junger Mensch ist, oder was?
Wer ist Philipp Amthor?
Kennst echt nicht?
Doch, klar.
Okay. Philipp Amthor, der älteste junge Mensch aller Zeiten. Mhm. So.
Aber gut, wir müssen jetzt nicht zu politisch werden hier. Also das muss nicht sein.
Das lassen wir lieber. Ja. Ja, aber ey, super spannend. Also ich find's krass, dass wir jetzt schon wieder 1,5 Stunden geredet haben. Das ist, und ich hab's Gefühl, wir könnten noch viel länger drüber reden, gell?
Soll ich dir gerade mal als Fun Fact, ne? Und das ist, also, sorry, ich breche da jetzt aus dem Thema aus. Ne? Aber ja, um deine Frage kurz zu beantworten, ich bin da bei dir. Ne? Also ich könnte da auch noch viel länger drüber philosophieren, was jetzt, was die Zukunft vielleicht für uns bereithält. Aber so gerade wurde ich wurde gerade richtig hart getriggert. Ich habe im Hintergrund auch Spotify laufen. Ich weiß nicht, du hörst wahrscheinlich auch Musik, ne? Ich habe gerade den Celeste-Soundtrack die ganze Zeit laufen gehabt. Mhm. Und auf einmal höre ich, hä, wo kommt das jetzt her? Habe ich einen Hades-Soundtrack auf dem Ohr. Jetzt, warum? Ich meine, ich habe dich gerade vor mir. Warum Hades? Das ist irgendwie, als hätte Spotify gewusst, dass ich mich mit einem unterhalte gerade, der das totgesuchtet hat schon, das Spiel.
Das siehst du halt, die Spotify hört zu. Mhm. Nicht nur wir hören Spotify zu, sondern die hören auch uns zu. Und die wissen, dass wir in letzter Zeit häufig über Hades gesprochen haben.
Macht euch mal Gedanken.
Ja. Macht euch mal Gedanken. Ja. Ja, deswegen, wenn ihr in eurer Realität öfters mal über den Daddel-Podcast von Basti und von Ramon sprecht, vielleicht kommt er dann auch mal so von ganz alleine zu
euch, genau.
Ohne dass ihr extra gucken müsst, ob eine neue Folge da ist. Das ist dann aber der Algorithmus der Liebe und nicht der Manipulation. Weil wir haben euch alle lieb.
Genau. Wir haben unsere Community. Ja. Unsere Communities haben wir lieb, ne?
Ja.
Und auch unsere Podcast-Community.
Ja, wir haben euch alle lieb. Wir haben uns auch gegenseitig lieb.
Ja. Ein Herz für den Ramon.
Ein Herz für Basti.
So. Dankeschön.
Yoki macht es immer ganz krass. Die macht immer so.
Geht auch. Geht doch auch. Ja, sieht doch gut aus.
Ja, ist sogar hübsch, das Herz irgendwie. Hübscher als das, was ich sonst immer mache. Das ist, sieht eher, ja, egal. Ja. Basti, wollen wir, würde ich sagen, machen wir hier einen Haken dran.
Ja.
War super, super cool. Ich denke, wenn unser Podcast noch lange, lange weitergeht, wird man das Thema irgendwann nochmal aufgreifen.
Mit Sicherheit. Ne? Was sich so in 10 Jahren getan hat.
Müssen. Ja, nicht mal in 10 Jahren. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr vielleicht, wenn dann die ganzen Unreal Engine 5 Games rauskommen, vielleicht nochmal so eine Folge machen und dann vielleicht so ein bisschen Revue passieren, was wir heute gesagt haben und wie es uns dann geht. So.
Vielleicht mit einem kleinen Rückblick, was bisher geschah.
Ja, das machen wir ja hier, immer am Ende des Jahres.
Ja, genau. So.
Ja, okay, cool. Hat wieder mega Bock gemacht, Basti. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das Thema, dass wir da jetzt so viel zu erzählen
fast
haben.
Fast 1,5 Stunden über die Zukunft philosophiert.
Ja, krass. Ganz krass. Also richtig, war richtig, richtig cool. Ihr könnt uns gerne verraten in den Kommentaren, ob es euch auch Spaß gemacht hat, was eure Gedanken da dazu sind. Also ganz allgemein, dass fotorealistische Spiele in egal welcher Form immer näher und näher kommen. Ob ihr das gut findet, ob ihr da eher Gefahren seht, ob ihr Angst davor habt oder was für Sorgen ihr allgemein da vielleicht habt oder ob ihr einfach nur freudig in die Zukunft schaut, verratet uns das sehr, sehr gerne. Also fände ich sehr, sehr cool, wenn ihr da in die Kommentare schreibt, dann würden wir das auch sehr, sehr gerne auch nochmal aufgreifen, dann vielleicht in der Folge drauf. Mhm. Generell, wenn ihr Kommentare schreibt, dann können wir das auf jeden Fall in der Folge drauf dann nochmal aufgreifen.
Ansonsten folgt uns auch gerne auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder Amazon Music beziehungsweise Audible. Oder den Kanal von dem Let's Ray, von dem Ramon auf YouTube.
Genau, und ihr könnt natürlich uns beiden auch auf Twitch folgen, weil wir streamen regelmäßig. Wenn ihr also mehr von uns haben wollt, so ganz intim, nur mit uns alleine, dann einmal Twitch.
Aber das hat man jetzt nicht gehört, den letzten Part. Twitch TV hat man noch gehört, aber das danach hat man nicht gehört. Kam nicht durch.
Oh. Das war jetzt vielleicht ein bisschen krass. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. War eine sehr coole Folge. Und wir hören und sehen uns in 2 Wochen wieder.
Freunde, bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.